Ich fühle, also bin ich. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute Abend auseinandersetzen wollen. Und die vollen Reihen zeigen unter Umständen, dass Gefühle durchaus ein sehr wichtiges Thema in unserem Leben darstellen und auch die Frage danach, wie man mit diesen Gefühlen richtig umgehen soll. Um so ganz langsam einfach so reinzukommen in das Thema, habe ich ein kleines Video mitgebracht. Und es ist ein kleines Ratespiel auch mit dabei. Wie wird dieses Video ausgehen?
1968 erreichte Apollo 8 den Mond. Am Nachthimmel sahen die Astronauten etwas, das ihnen den Atem raubte. Den Aufgang der Erde. Ein Crewmitglied schrieb in sein Tagebuch: Ich glaube, wir waren alle überrascht, 240.000 Meilen weit gereist zu sein, um den Mond zu sehen. Wäre das wirklich Betrachtenswerte? Die Erde war.
Ja, genau. Das ist keine Schleichwerbung, sondern es ist einfach unglaublich lustig, dass die Erde gezeigt wird und diese wunderschönen Panoramabilder und dann völlig unvorhersehbar ein Seher vorbeifährt. Selbst für die Autoliebhaber unter uns wird es wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegangen sein. Dahinter steckt die Entdeckung der Psychologen, dass wir unser Wissen nicht kategorial abspeichern. Das heißt, wenn ich ein Auto sehe, kommt das in die Schublade Autospeicherung oder wenn ich für die Matheprüfung lerne, dann mache ich Schublade auf Mathe rein, wieder zu, wenn es gut läuft, sondern unser Gehirn funktioniert assoziativ. Das heißt, die Psychologen und Macher dieses Videos hoffen, dass die Assoziation Erde jetzt bei euch schön gespeichert ist im Zusammenhang mit Seher. Das heißt, ihr denkt Seher, denkt die Erde oder aufgehende Erde oder wie auch immer und andersherum. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Es ist in diesem Fall so krass zugespitzt, dass wahrscheinlich die Assoziation nicht funktionieren wird. Aber die Macher dieses Videos gehen eben genau in die Richtung, die ja eine ganz moderne und schon etwas länger anhaltende Strömung darstellt, nämlich die Gefühle in den Mittelpunkt zu stellen. Es wurde überhaupt kein Inhalt über dieses Auto wiedergegeben, keine technischen Daten, Neuerungen etc. pp., sondern es wurde einfach nur eine Emotion erzeugt. Und diese Emotionen sind in allen Bereichen unseres Lebens entscheidend. Wir reisen nicht mehr, um bestimmte Dinge uns anzuschauen, sondern, wie der Jochen Schweizer so schön sagt, ich verkaufe Erlebnisse. Er macht natürlich gutes Geld damit, aber er verkauft eben einzigartige Momente. Das ist seine Idee und springt dann natürlich auf diesen Zug mit auf. Wir brauchen Emotionen, ja, und darum soll es jetzt erst einmal gehen, wozu sind die Emotionen überhaupt gut, bevor wir uns eben mit dieser Fehlentwicklung etwas weiter auseinandersetzen wollen. Was passiert, wenn du nachts zum Kühlschrank taperst, die leckere Salamiwurst nimmst und herzhaft hineinbeißt, nur um dann festzustellen, dass sie nicht mehr gut ist? Du spuckst sie reflexhaft aus und du spuckst sie zu einem Zeitpunkt aus, noch bevor dein Bewusstsein sich dessen bewusst ist. Das macht unsere tolle Amygdala. Die Amygdala ist ein paarig angelegtes Zentrum im Temporallappen, also hier sieht man es nochmal so von der seitlichen Darstellung, und ist insbesondere eingebunden in unserer emotionalen Verarbeitung. Bei Affen wurden mal beide Amygdalae entfernt und diese Affen waren ab dem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, zwischen freundschaftlichen und feindlichen Affen oder anderen Tieren zu unterscheiden. Sie konnten nicht mehr lernen. Wenn eine giftige Schlange sie einmal gebissen hat, würden sie beim zweiten Mal etwas zurückhaltender sein bei Schlangen, aber mit entfernten Amygdalae passiert das nicht. Das heißt, diese Ad-hoc-Reaktion funktioniert dann nicht mehr, wenn wir ohne Amygdalae unterwegs sind. Wofür gibt es denn überhaupt Emotionen? Nun stellt euch mal die letzte Woche ohne Emotionen vor. Das ist eine ziemlich triste Vorstellung, denn Emotionen motivieren uns. Wenn wir zum Beispiel eine Angst haben als Motivation, motiviert uns diese Angst wegzulaufen zum Beispiel. Wenn uns jemand anschreit und richtig wütend ist, motiviert uns seine Emotion, dass wir vielleicht auch eventuell das Ferne suchen. Wenn wir voller Freude sind, motiviert uns die Freude zu lächeln, zu springen oder vielleicht sogar zu tanzen. Emotionen zeigen uns also auch ein Stück weit, wie wir miteinander umgehen sollen. Wenn jemand vor Wut kocht, gehe ich einen Schritt zurück. Wenn er lächelt und eine offene Haltung zeigt, merke ich, dass er mir wohlgesonnen ist. In der sozialen Interaktion können wir ohne Emotionen nicht miteinander umgehen. Das Gesicht ist sozusagen das Sinnbild oder die Ausdrucksweise von Emotionen. Und da haben wir natürlich viele schöne Bilder in den letzten Jahren sammeln dürfen von verschiedenen Gesichtern, die eben ganz unterschiedliche Emotionen äußern. Ein kleines Quiz. Wofür steht hier welche Emotion? Das sind fast alle Emotionen, Grundemotionen, die wir zeigen können mit unseren Gesichtern und sie sind kulturübergreifend. Das heißt, es ist egal, ob wir in Deutschland unsere Freude ausdrücken oder in Indien oder in Australien. Jeder Mensch drückt mit dem Gesicht die Emotionen gleich aus, die Grundemotionen, jetzt nicht in Gestik. Bild A meint natürlich die Freude. Bild B ist die Grundemotion der Überraschung. C Ärger und Zorn. D Ekel. E dann Furcht oder Angst. Und F Trauer oder Traurigkeit. Dabei ist interessant, dass die Emotionen in beide Richtungen interagieren. Das heißt, ich kann mich voller Freude fühlen und daraufhin mit meinem Gesicht eine Freude zeigen. Das geht aber auch andersrum. Ich möchte euch einmal bitten, die Zähne fest aufeinander zu beißen, so richtig toll, und jetzt an einen richtig schönen Gedanken zu denken, zum Beispiel an einen Traumstrand oder Ähnliches. Das fällt in der Regel relativ schwer, weil zusammengebissene Zähne uns zurückmelden, dass wir unter Spannung stehen und Entspannung dem entgegensteht. Andersherum, wenn wir uns mit der Zunge über die Lippe lecken, also ganz genussvoll sind, dann können wir sehr schlecht nur einen richtig traurigen Gedanken denken. Das heißt, auch hier haben wir so eine Wechselwirkung, der Körper meldet uns was zurück, wir empfinden daraufhin oder aber wir haben zuerst einen Gedanken, wir empfinden und drücken das dann entsprechend aus. Soweit, so gut. Jetzt wollen wir einmal einen Blick darauf werfen, was passiert, wenn die Gefühle nicht eine normale Funktion in unserem Leben einnehmen, sondern zum Lebensmittelpunkt werden. Und hier habe ich nochmal ein weiteres Video mitgebracht. Also was er hier besingt, ist das reine Gefühl. Es ist sehr schön, erst einmal lyrisch entfaltet. Dann wird dieses Gefühl angewendet auf ein Gegenüber. Und dann heißt es plötzlich, selbst wenn du es nicht erwiderst, völlig kein Problem. Allein, dass ich dieses Gefühl habe, ist schon so schön, dass es mir egal ist, ob du es erwiderst, ob das auf einer Gegenseitigkeit basiert. Also hier wird das Gefühl an und für sich besungen. Ob er es nun wirklich ernst meint oder doch etwas persifliert, das sei mal dahingestellt. Aber es ist doch ein sehr interessantes Phänomen. Nämlich, dass das Gefühl zur Sinnstiftung wird. Das Gefühl wird dazu gemacht, dass ich Sinn erlebe, weil ich fühle. Das ist die Idee dahinter. Wie ist es dazu gekommen? In der Aufklärung machten die Philosophen den Verstand zum Maß aller Dinge. Sie lehnten jede transzendente Begründung ihres Lebens ab, legten die Bibel zur Seite und erklärten dabei stattdessen den Menschen zum Maß aller Dinge, zum Mittelpunkt. Sie dachten, wenn man nur genügend Wissenschaft betreiben würde und die Leute ordentlich bilden würde, könnten wir die grundlegenden Fragen dieses Lebens beantworten. Dieses Projekt ist im 20. Jahrhundert im Grunde genommen für gescheitert erklärt worden. Niemand kann allein auf der Basis seines eigenen Verstandes endgültige Antworten formulieren. Der Mensch war ohne Wahrheit, ohne Sinn und ohne Aussicht darauf, jemals Antworten zu bekommen. Die Antwort darauf war schließlich die Postmoderne, nach der Moderne. Statt des Verstandes lebe ich jetzt für den Moment. Das, was ich im Hier und Jetzt empfinde und fühle, das ist entscheidend. Es gibt ja sowieso kein großes Ziel, keine Richtlinie. Daher ist die Frage, was tut mir gut, wo fühle ich mich gut dabei, die entscheidende Frage geworden. Gefühle sind Sinnstifter. Und weil Gefühle Sinnstifter sind, sollte ich sie auch unter allen Umständen ausdrücken. In der Psychotherapie gibt es eine Theorie, die besagt, dass wenn ich meine Gefühle nicht ausdrücke, vor allem in der Kindheit, dass ich dann zu inneren Spannungen komme, die ich dann im Erwachsenenalter als psychische Erkrankung letztlich bemerke. Und der Tiefenpsychologe bohrt dann so lange, bis diese Emotionen wieder freigelegt werden und ich diese Gefühle entsprechend ausleben kann. Ich werde später noch sagen, was die Bibel dazu sagt. Ein weiterer Punkt ist, dass die Gefühle, weil sie ja zum Mittelpunkt erklärt werden unseres gesamten Handelns, uns nun lenken und nicht wir die Gefühle lenken. Das klassische Beispiel hierfür ist die Gender-Ideologie. Ich bin ein gesunder Junge, fühle mich aber als Mädchen, also bin ich auch ein Mädchen. Die gesamte Transgender-Ideologie wäre ohne das Dogma, ich fühle, also bin ich, nicht möglich. Wenn man vor 100 Jahren Leuten diesen Satz gesagt hätte, ich bin ein Junge, fühle mich aber als Mädchen, also bin ich ein Mädchen, hätten sie alle gelacht. Das ist Schwachsinn, ja? Du bist ein Junge, also bleibst ein Junge. Heutzutage hört sich das total sinnvoll an. Warum? Weil wir sagen, dass alles und dem Gefühl sich unterordnen muss, auch die biologische Realität des Geschlechts. Alles muss sich meinem Gefühl unterordnen. Und wenn ich mich so fühle, dann ist es real. Eine ganz andere Thematik, wo wir gesehen haben, dass Gefühle uns lenken, ist das Thema der Angst. Das Thema Angst war in den 3 Jahren entscheidend, um die Leute dorthin zu kriegen, wo man sie haben möchte. Ohne Emotionen in den letzten 3 Jahren hätte man das alles nicht hingekriegt. Denn dann hätten nüchterne Überlegungen dazu geführt, dass man ganz entspannt in die Zukunft gehen würde. Das war aber nicht der Fall, sondern die Medien und die Politik haben alles dran gesetzt, Angst in uns hervorzuholen. Dieses Unbehagen, dieses Was kommt auf mich zu, was muss ich alles noch erfüllen, was könnte passieren, wenn ich das nicht genauso einhalte wie vorgeschrieben, was könnte passieren, wenn ich mit meinen Großeltern Kontakt habe, etc. Und dabei war das Gefühl entscheidend. Hätten wir keine Angst, prinzipiell, dann hätte diese Politik nie in dieser Weise stattgefunden. Eine ganz große Studie hat gezeigt, dass es 2 Risikofaktoren gibt. Es gibt 2 hauptsächliche Risikofaktoren, um schwer an Corona zu erkranken. Das eine ist sehr nachvollziehbar, das ist die Fettleibigkeit und das andere ist Angst. Angst und Fettleibigkeit sind die 2 größten Risikofaktoren, um schwer an Corona zu erkranken. Ein weiteres Thema der Angst ist das der persönlichen Angst. Angst, die sich darin äußert, dass ich nicht genau weiß, wie meine Zukunft wird. Da ist zum Beispiel die Laura. Laura leidet in allen Bereichen ihres Lebens unter quälenden Angstzuständen. Wenn ihr Mann unterwegs ist, macht sie sich Sorgen, dass ihm etwas zustoßen könnte. Sie sorgt sich, dass das Geld für die Familie reicht. Sie muss, wenn die Kinder länger schlafen, nach ihnen sehen, weil sie sonst Angst hat, dass sie schon gestorben sind. An Feiertagen ist sie voller Sorge, nicht genügend Essen zubereitet zu haben. Sie leidet unter wachsender Unruhe und Anspannung. Von außen betrachtet hat sie ein perfektes Leben. Aber sie selbst würde dieses Leben niemals als perfekt beschreiben, weil alles in ihrem Leben von dieser Angst bestimmt ist. Auch darauf werde ich später zeigen, wie die Bibel darauf antwortet. Eine ganz besondere Intensität der Angst zeigt sich in folgendem Beispiel einer Panikattacke. Hier beschreibt die Autorin: Meine Panikanfälle begannen mit einer beruflichen Beförderung. Als ich Redaktionsleiterin einer Zeitschrift für Gesundheit und Ernährung wurde, übernahm Angelika, die ich in dieser Position ersetzte, die Rolle der Chefredakteurin. Das war ein schöner Tag für uns beide, richtig? Falsch. Am Tag unserer Beförderung warf mir Angelika den ganzen Tag lang einschüchternde und eiskalte Blicke zu. Stimmt irgendwas nicht? Warum benimmt sie sich so merkwürdig? Hasst sie mich? Bin ich meinem Traumjob schon bald wieder los? Verwirrt, verletzt und Angelikas Missbilligung fürchtend, rannte ich um 17 Uhr förmlich aus dem Büro. Sobald ich hinter dem Steuer meines blauen Autos saß, drehte ich die Musik voll auf und konnte gar nicht schnell genug auf die 6-spurige Autobahn gelangen, die mich zu meinem sicheren Zuhause bringen würde. Ein gemütliches Haus auf einer idyllischen Halbinsel, in dem ich mit meinem Mann Steve und unserem flauschigen Hauskatze lebte. So wie Dorothy in der Zauberer von Oz wiederholte ich ständig, es gibt nichts Schöneres als ein Zuhause, es gibt nichts Schöneres als ein Zuhause. Während der Fahrt versuchte ich, Angelikas missbilligen Blicken zu vergessen, doch sie hafteten meinen Kopf wie Sekundenkleber. Dann plötzlich, wie aus dem Nichts, schlug mein Herz 3-mal so schnell. Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn, ich hatte einen Kloß im Hals und das Schlucken fiel mir schwer. Meine Knie wurden weich wie Pudding, mich überkam das schreckliche Gefühl, dass mir Unheil unmittelbar bevorstand. Als ich mich dann in einer scharfen Kurve befand, drehte mein Verstand völlig durch. Fahr in den Graben, Lucy. Fahr in den Graben, fahr in den Graben. Diese verrückten Gedanken schossen mir in den Kopf und in panikartiger Verzweiflung hielt ich mit lauten Worten entgegen. Was ist nur los mit mir? Gott, bin ich lebensmüde? Bleib auf der Straße, Lucy, bleib nur auf der Straße. In 2 Kilometern kommt deine Ausfahrt. Du schaffst es, du schaffst es. Was ist nur los mit dir? Was sie hier sehr schön beschreibt, ist eine Panikattacke. Ich lese es deshalb vor, weil es sehr schwer ist, eine Panikattacke einfach nur mit Wörtern wiederzugeben. Schneller Herzschlag, schnelle Atmung, Schweiß, das Gefühl einer großen Gefahr ausgeliefert zu sein, aus der man nicht entrinnen kann. Gefühle können unser ganzes Leben einnehmen. Sie können eben sich gut anfühlen in den Momenten, wo ich etwas erlebe, wo ich Erlebnisinhalte als sehr positiv deute. Aber sie können eben genauso, vielen Dank, genauso umschlagen und zu einer alles bestimmenden Angst werden. Wenn Gefühle zum Lebensmittelpunkt werden, entscheiden sie letztlich darüber, was richtig und was falsch ist. Die Bewertung, die ich vornehme von dem, was ein gutes Leben beispielsweise ist, entscheidet nicht eine objektive Moralvorstellung, sondern mein persönlicher Geschmack. Sätze wie die folgenden werdet ihr alle gut kennen. Ach, das tut mir nicht mehr gut, deshalb habe ich sein gelassen. Oder in der Beziehung zu meinem Freund habe ich nichts mehr empfunden, deshalb habe ich mich getrennt. Völlig legitim, da muss man auch gar nicht mehr nachfragen. Oder das hat mich einfach nicht mehr glücklich gemacht. Auf die Frage, was hältst du davon? Die Antwort, dazu habe ich noch keine Gefühle. Was so viel heißen soll wie, dazu habe ich noch keine Meinung. Oder die Aussage, boah, das hat sich total schlecht angefühlt und dann habe ich gedacht, das mache ich nie wieder. Also, dass ein negatives Gefühl eben dann sagt, was ich für Handlungsschritte letztlich wählen werde. Wenn Gefühle zum Mittelpunkt des Lebens werden, sind sie der wichtigste Entscheidungsfaktor in unserer Beziehung, in unserer Zeiteinteilung, in unserer Prioritätensetzung. Und damit werden Gefühle letztlich zur Moralinstanz. Moralvorstellungen werden relativ. Sobald mein Gefühl nicht mehr da ist oder aufhört, hört eben auch die Treue beispielsweise in der Ehe auf. Wenn ich sage, das fühlt sich für mich nicht mehr gut an, ist das ein ausreichendes Argument. Beispielsweise bei einer bestehenden Schwangerschaft, diese nicht, wie es korrekt heißt, abzubrechen, sondern das Kind zu töten oder töten zu lassen. Es fühlt sich einfach nicht richtig an, zum jetzigen Zeitpunkt schwanger zu sein. Völlig ausreichendes Argument, da muss man gar nicht mehr weiter nachhaken. Die Politik nutzt dieses, indem sie häufig in großen Parlamenten persönliche Geschichten erzählt, um ihre jeweilige Sicht zu untermauern. Gerade beim Thema assistierter Suizid wird das deutlich, wo dann eben aus ganz persönlichem Schwenk heraus erzählt wird, meine Großmutter und wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte des assistierten Suizids. Als ob das ausschlaggebend ist. Warum? Weil persönliche Storys natürlich viel mehr Gefühle wecken, als wenn ich mich hinstelle und sage, da ist eine Studie gemacht worden mit 10.000 Leuten und das so entfalte. Da wird man nicht abgeholt emotional, also hat es auch keinen Wert, obwohl es viel mehr Aussagekraft hat, aber das interessiert ja nicht. Zu guter Letzt, Gefühle ersetzen biblische Lehre und das ist scheinbar völlig legitim. Wenn ich eine Aufgabe in der Gemeinde übernehmen soll, frage ich mich zuerst, macht mir das Spaß? Habe ich da Freude dran? Es geht nicht um die Frage, wie kann ich mit meinen Gaben in der Gemeinde Gott dienen und damit auch meinen Nächsten, sondern fühlt es sich für mich gut an? Dann mache ich es. Fühlt es sich nicht gut an? Ja, nee, dann ist es leider nichts für mich. Wie entscheide ich, in welche Gemeinde ich gehe? Zum Beispiel danach, ob ich mich da drin wohlfühle? Oder vielleicht auch eher danach, welche biblischen Kriterien eine Gemeinde die Bibel vorgibt, was eine gute Gemeinde auszeichnet. Da habe ich so häufig die Aussage gehört, ich bleibe in meiner jetzigen nicht bibeltreuen Gemeinde, weil ich mich dort wohlfühle. Das ist ausreichend als Argument. Ich komme zu einem Fazit. Wenn Gefühle zum Zentrum des Handelns werden, wird alles relativ. Es gibt kein falsch und richtig, kein oben und unten. Alles kann unter bestimmten Umständen richtig sein. Wenn Gefühle die Antwort auf meine Sinnsuche sein sollen, werde ich zutiefst unzufrieden. Ich werde zum Spielball meiner Gefühle. Ich suche immer wieder den nächsten Gefühlskick und finde ihn unter Umständen nicht. Gefühle nehmen mich letztlich gefangen, statt mich wie versprochen zu befreien. Die Frage an dich, an welcher Stelle bist du von dieser postmodernen Sicht eingenommen? Wo hast du letztlich diese Perspektive übernommen? Um darauf Antworten zu geben, wollen wir jetzt einmal die Handouts austeilen und zum Gegenschlag ausholen. Genau, gib sie einfach durch. Also, wir waren beim ersten Punkt, also nur zum Trost für alle, es gibt nur zwei Punkte. Wenn Gefühle zum Lebensmittelpunkt werden und nun fragen wir danach, was passiert, wenn die Bibel Ordnung ins Gefühlschaos bringt. Ich möchte einige allgemeine Bemerkungen der biblischen Perspektive voranstellen. Die Bibel beschreibt sehr viele Gefühle. Wer die Psalmen gerne liest, und das kann ich nur empfehlen, auch wenn man gerade in der stillen Zeit woanders unterwegs ist, immer wieder mal einen Psalm reinzuhängen in die stille Zeit. Das ist eine Fundgrube. Da sind so persönliche Gebete mit so viel Gefühl dabei. Aber diese Gefühle werden immer korrekt ausgerichtet. Das ist eben das Schöne. Und häufig findet man sich wieder in dieser Gefühlswelt, die sie dort beschreiben. Die Bibel betont die Freude sehr stark. So heißt es, also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Die Frucht des Geistes ist neben Liebe eben auch Freude und den weiteren Eigenschaften. Jesus hat sich häufig gefreut. Zu der Stunde heißt es über Jesus, frohlockte Jesus im Geist. Oder an anderer Stelle dann auch, Jesus ergrimmte im Geist und ward betrübt in sich selbst. Das heißt, auch da wird deutlich, Jesus war nicht so ein gefühlskalter Mensch, der dann so dahin durchging und alles völlig nur mit seinem Verstand eingeordnet hat. Nein, er war sündlos, völlig klar, aber er war einer, der Gefühle nicht nur empfunden hat, sondern auch ausgedrückt hat. Die Jünger haben es mitbekommen. Jetzt freut sich Jesus. Jetzt ist Jesus zornig. Denn man kann auch einen heiligen, sündlosen Zorn haben. Dann gibt es eine interessante Stelle im Sprüchebuch, Sprüche Kapitel 14, Vers 10, da heißt es, das Herz allein kennt seinen eigenen Kummer und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Das ist etwas, was wir heutzutage wieder bestätigt sehen durch die neue und moderne Hirnforschung. Nämlich, niemand kann in deinen Kopf hineinschauen. Auch wenn das natürlich immer wieder behauptet wird, wir schicken dich in einen Scanner und dann sehen wir ganz genau, was du denkst und fühlst. Völlig fehl am Platz. Wenn die Amygdala aufleuchtet, die ich am Anfang gezeigt habe, weiß ich als Hirnforscher nur, da ist irgendwie nochmal was mit dem Gefühl dabei. Welches Gefühl das ist, zeigt mir der Hirnscanner natürlich nicht. Eine weitere Stelle aus dem Sprüchebuch, Sprüche Kapitel 14, Vers 13, also das andere war Sprüche 14, Vers 10, jetzt Sprüche 14, Vers 13, auch eine sehr interessante, scharfsinnige Analyse von Salomo. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Das heißt, er macht deutlich, dass sich die Gefühle häufig mischen, dass ich eben selbst dann, wo ich Freude habe, doch im tiefsten Innern traurig sein kann. Und das zeigt mir, dass ich auch sehr vorsichtig sein muss, wenn ich mit meinen Mitmenschen umgehe, dass ich eben nicht in das Herz hineinschauen kann. Natürlich muss ich mich darauf verlassen, wenn er mir sagt, dass er sich gerade wirklich freut und es auch so annehmen. Aber trotzdem kann es sein, dass da eben immer noch Gefühle mitschwingen. Das heißt, man hat nicht immer nur ein reines Gefühl, nur Angst oder nur Freude, sondern häufig mischt sich das eben. Nun wollen wir versuchen, Schritt für Schritt eine Antwort zu formulieren, beziehungsweise aus der Sicht der Bibel eine Antwort zu geben zu den einzelnen Punkten, die ich vorhin unter der Postmoderne aufgezeigt habe. Wir haben gesehen, dass in der Postmoderne die Gefühle zum Zentrum des Denkens gemacht werden. Da, wo ich etwas fühle, da habe ich ein erfülltes Leben. Deswegen ist es ja auch so wichtig, im Urlaub Momente zu sammeln, in denen ich gute Gefühle habe. Davon kann ich dann stolz berichten. Die Bibel macht deutlich, dass Gefühle keinen bleibenden Sinn geben können. In Prediger 1, Vers 8 sagt wiederum Salomo, das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Ich sage es nochmal, das Auge sieht sich nie satt, kann jeder Netflix-User bestätigen, und das Ohr hört nie genug. Mit anderen Worten, wer von Gefühlen Lebenssinn erwartet, wird die Dosis an Gefühlserlebnissen immer mehr steigern müssen, um denselben Effekt zu bekommen. Extremsportler treiben es auf die Spitze und gehen immer größere Risiken ein, um denselben Adrenalinkick zu bekommen. Doch der Effekt pulverisiert sich. Lebenssinn gibt es nur dort, wo ich meinen Schöpfer, denjenigen, der mich gemacht hat, frage, warum ich überhaupt da bin. Und wenn ich ihn frage, dann finde ich die Antwort unter anderem in Epheser 1, Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Das heißt, wir sind nicht dafür da, dass wir unsere Gefühle ausleben, dass wir Gefühlsmomente sammeln, je mehr, desto besser, sondern es ist eine ganz andere Stoßrichtung. Wir leben dafür, um Gott zu verherrlichen und an ihm uns zu erfreuen. Der nächste Punkt ist, Gefühle sollten ausgedrückt nicht unterdrückt werden, vor allem eine große Lehrmeinung unter den tiefen Psychologen und Psychotherapeuten. Was sagt die Bibel dazu? Spannende Frage. Epheser 4, Vers 26, dort heißt es, zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt zuerst einmal, es gibt Gefühle, die wir ausdrücken dürfen, die aber eine zeitliche Begrenzung haben sollten, zum Beispiel der Zorn, und aber der in Sünde umschlagen kann. Also, Paulus sagt hier, wer zornig ist, muss nicht automatisch dabei sündigen. Es gibt auch einen gerechten Zorn, den Gott hat. Gott, wenn Gott zornig ist, wenn er zürnt, dann zürnt er immer in sündloser Weise, das ist klar. Aber auch wir Menschen können tatsächlich einen gerechten Zorn empfinden, ohne dabei zu sündigen. Aber Paulus warnt, lass diesen Zorn nicht zu lange zu, denn meistens schlägt er dann doch in einen menschlichen Zorn über, der dann Gott nicht mehr wohlgefällt. Deswegen begrenzt eure Gefühle an bestimmten Stellen, gerade was den Zorn angeht. Aber er geht noch weiter und er sagt, dass wir Gefühle tatsächlich ablegen können. Zum Beispiel in Sprüche 12, Vers 16, ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer die Schmähungen überhört, der ist klug. Das heißt, da wird jemand geschmäht, da wird jemand beleidigt und derjenige ist ein Tor, der sofort mit einem Zorn reagiert. Das heißt, die Bibel macht zum einen schon mal deutlich, wir können Gefühle steuern. Wir sind ihnen nicht ausgeliefert, sondern wenn ich Zorn bemerke in mir, kann ich trotzdem noch Einfluss auf meine Gefühle nehmen. Ähnlich Sprüche 25, Vers 28, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Mit anderen Worten, es gibt eben auch den Mann mit Mauern und der hat seine Gefühle im Griff. Es wird als sehr positiv dargestellt. Was bedeutet das nun? Bedeutet es, dass wir unsere Gefühle einfach unterdrücken sollen, wenn ich zornig bin, einfach wegdrücken damit? Das ist ja genau das große Konzept der Tiefenpsychologen, Unterdrückung. Wenn man Gefühle wegdrückt, dann wirst du psychisch krank. Das ist dann die Idee dahinter. Nein, Unterdrückung ist nicht die biblische Antwort, sondern ablegen. Und was meint es, Gefühle abzulegen? Zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 8, nun aber legt alles ab von euch, nämlich Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte und aus eurem Munde. Es bedeutet, dass ich mit meinen Gefühlen zu Gott komme. Und die Psalmen sind voll davon, dass Menschen mit ihren Gefühlen, mit ihrer Unsicherheit, mit ihrer Angst, aber auch mit diesem Ungerechtigkeitsempfinden, wie konnten die Feinde mir das antun, zu Gott kommt und alle Gefühle vor Gott ausgeschüttet werden. Das heißt, ich unterdrücke nicht die Gefühle, sondern ich kanalisiere sie auf Gott hin. Ich gebe euch zwei Beispiele. Psalm 102. Psalm 102 beginnt mit der Überschrift, und das ist Teil der Bibel, das ist nicht hinzugefügt, Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Ja, das ist die Überschrift des Psalms, also schreibt der Psalmist selbst rein. Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Also wenn er richtig am Boden zerstört ist, dann unterdrückt er die Gefühle nicht, sondern er gibt sie dem Herrn ab. Herr, schreibt der Psalmist dann, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir dringen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tage, wo mir Angst ist. Psalm 38, Vers 7, ich bin gekrümmt, tief niedergedrückt, den ganzen Tag gehe ich trauernd einher. Erschöpft bin ich und ganz zerschlagen, ich schreie auf infolge des Stöhnens meines Herzens. Auch hier dieses tiefe Gefühl des Herzens, was Gott gegenüber ausgedrückt wird. Das heißt, wir können die Gefühle zum einen begrenzen, den Zorn sollen wir begrenzen. Wir können Gefühle ganz ablegen und das bedeutet eben nicht einfach unterdrücken, sondern zu Gott bringen. Aber an einigen Stellen wird auch deutlich gemacht, dass wir unsere Gefühle durchaus ausdrücken dürfen. Die Männer waren damals richtige Männer, die im Alten Testament insbesondere, ihr kennt die Geschichten, wo kriegerische Handlungen etc. beschrieben werden, das sind dieselben Männer, die über die Folgendes gesagt wird. 1. Samuel 20, Vers 41, über David und seinem Freund. Und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Das heißt, hier sind zwei Freunde, die wissen, dass sie sich wahrscheinlich das letzte Mal in ihrem Leben sehen. Die fallen sich in die Arme und weinen. Und es wird nicht als negativ beschrieben, so nach dem Motto, du hast dich hier nicht im Griff. Das wäre bei uns ja eher noch der Fall, weil Weinen als sehr unschicklich gilt, insbesondere für Männer. Sondern es ist in Ordnung, gute oder normale oder richtige Gefühle, menschliche Regungen auch auszudrücken. Das zeigt, dass unser Herz wirklich lebendig ist, dass wir Anteil nehmen an den Nöten unseres Nächsten. Es gilt eben nicht als besonders christlich, wenn ich möglichst wenig Gefühle habe, möglichst wenig Freude, möglichst wenig Zorn, sondern so möglichst gerade da so irgendwie hindurchschlittere. Sondern die Bibel zeichnet nicht so ein Bild von Menschen, sondern zeigt, Gefühle gehören zum Menschen dazu. Und es ist gut, wenn wir sie in gottgegebener Weise zum Ausdruck bringen. Es gibt eine sündige Art und Weise, Gefühle auszudrücken, aber es gibt auch die gute Art und Weise, wie zum Beispiel hier in 1. Samuel 20, Vers 41. Oder in 2. Korinther 2, Vers 4 schreibt Paulus an die Gemeinde, und ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot geschrieben, unter Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet. Das heißt, der Paulus, müsst ihr euch richtig mal vorstellen, er sitzt da, schreibt den Brief und ihm rollen die Tränen übers Gesicht. Der gestandene, große Theologe, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, der saß im Gefängnis, er hat alles erlebt. Und er schreibt an eine Gemeinde und ihm rollen die Tränen übers Gesicht. Was war da ein Gefühl da? Wer seine Gefühle einfach nur ignoriert in der Annahme, dann ein besonders christlicher Mensch zu sein, der wird häufig fassadenhaft, wird einfach gefühlslos. Das brauchen wir nicht. Wir sollen keine Stoiker werden. Wir dürfen unsere Gefühle ausdrücken, aber so, wie Gott es möchte. Eine Randbemerkung hier noch, woher kommen denn eigentlich unsere Gefühle? Jeder, der eine Episode in seinem Leben erlebt hat, wo er von seinen Gefühlen eingenommen war, besonders traurige Gefühle beispielsweise, Angstgefühle, der möchte, dass diese Gefühle einfach aufhören. Aber es sind häufig Gedanken, die zu diesen Gefühlen führen. Und letztlich müssen wir dann an unsere Gedanken ran. Wir müssen die Gedanken ändern, damit auch die Gefühle sich entsprechend abändern. Dazu kommen wir gleich nochmal etwas genauer. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, Gefühle können wir ablegen. Das heißt, ich bin meinen Emotionen nicht hilflos ausgeliefert. Ich kann mit Gottes Kraft gegen den Drang meiner Gefühle ankämpfen. Ich bin also nicht ein Spielball, um es neurophysiologisch zu sagen, meiner Amygdala, sondern ich bin durch Gottes Kraft ausgestattet, mich nach Gottes Willen zu orientieren. Deshalb können Gefühle ja auch befohlen werden. Wie oft werden wir dazu aufgefordert, freut euch. Nicht, weil wir jetzt uns krampfhaft hinsetzen müssen, um uns zu freuen, sondern weil wir im Nachdenken über die Freude des Evangeliums, im Nachdenken darüber, was Christus für uns getan hat, im Nachdenken über die Größe Gottes, automatisch uns freuen werden. Es ist ja nicht die Freude selbst, die sozusagen einen Eigenzweck erfüllt, sondern die Freude ist gerichtet auf Jesus Christus, auf die herrliche Botschaft des Evangeliums. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die Angst aufnehmen, weil sie ein sehr großes Thema in unserer Gesellschaft geworden ist, auch an Angststörungen von zahlreichen Patienten, meist Patientinnen, was auch mit der neurophysiologischen Verschaltung zusammenhängt, dass es eher die Frauen trifft mit der Angststörung. Und einmal danach fragen, ob die Bibel denn auch auf eine Angststörung eine Antwort gibt, auf dieses intensive Gefühl der Angst. Stellt euch vor, ihr steht am Abgrund. Es geht richtig tief runter. Euer Herz schlägt schneller, eure Atmung wird schneller und ihr wollt eigentlich nur einen Schritt zurück, um in die Sicherheit zu kommen. Dieses Gefühl haben Angstpatienten, wenn sie nicht am Abgrund stehen, sondern ihren ganz normalen Alltag erleben. Immer und immer wieder stehen sie, im Bilde gesprochen, am Abgrund und haben Angst zu stürzen, Angst sozusagen in die Tiefe gerissen zu werden. Manchmal ist eine Panikattacke, wie ich sie vorhin vorgelesen habe von der Lucy, manchmal ist eine Panikattacke das Erste, sozusagen, was als Symptom aufploppt. Und dann kommen die zum Arzt und sagen, ja, ich hatte plötzlich von jetzt auf gleich extrem schnellen Herzschlag, ich habe geschwitzt. Entschuldigung. Ich habe geschwitzt, ich habe gedacht, ich habe einen Herzinfarkt. Das ist das Häufigste, was die sagen. Mein Herz hat sich zusammengezogen. Was tun sie dann? Sie gehen in die Notaufnahme. Und sind meist jung, überhaupt nicht im Herzinfarktalter. Der Arzt denkt sich schon so seinen Teil, macht die Untersuchung und sagt, ist doch alles in Ordnung, wo ist denn das Problem? Und der Patient denkt, es ist nichts in Ordnung. Ich hatte ein so intensives Erleben von Angst. Wie kann der Arzt dann sagen, es ist alles in Ordnung? Ja, was der meint, ist, das Herz ist in Ordnung. Also das echte Herz, das organische Herz. Aber natürlich ist irgendetwas nicht in Ordnung. Was genau passiert, wenn so etwas auftritt, wenn die Angst zu einem bestimmten Element in unserem Leben wird? Ganz einfach. Dieser Kreislauf entsteht und da ja etwas kompliziert ist, habe ich ihn etwas zusammengefasst. Häufig sind es Sorgen, die im Mittelpunkt unseres Denkens stehen, die unser Lebensalltag bestimmen, bevor die Angststörung überhaupt auftritt. Und da würde jeder sagen, naja, man darf sich mal ein bisschen Sorgen machen, was so morgen auftritt, wie es morgen mit der Arbeitskollegin wird, wie die nächste Prüfung wird. Und die Gedanken kreisen sich immer und immer wieder über sorgenvolle Inhalte, aber man erlebt sie nicht als besonders belastend, sondern es ist ja normal, dass man sich Sorgen macht, das macht ja jeder. Bloß, das permanente Kreisen um sorgenvolle Gedanken führt zu einem Gedankenkreislauf, der immer leichter gedacht wird. Das sind wie Autobahnen, die in unserem Gehirn aufgebaut werden. Und sobald auch nur eine Idee kommt, wo ich eine Sorge draus machen könnte, entwickle ich sofort die nächste Sorge und die nächste Sorge. Und irgendwann ist mein Leben bestimmt von Sorgen. Von außen betrachtet ist das Leben häufig, nicht immer, aber häufig toll. Aber man erlebt dieses Leben nicht als toll. Warum? Weil man sich nur noch Sorgen machen kann. Was dann passiert, ist, dass der Körper denkt, wir stehen am Abgrund, obwohl wir gar nicht am Abgrund stehen, weil Gedanken genauso großen Einfluss auf uns haben wie das Stehen am Abgrund und der Adrenalinspiegel steigt. Was dann dazu führt, dass wir eine ausgeprägte innere Unruhe bekommen, wir dann, nicht immer, Panikattacken entwickeln, Schlaflosigkeit haben und natürlich auch körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder andere körperliche Symptome. Und was jetzt passiert, ist, dass der Patient zum Arzt geht und sagt, ich kann nicht mehr gut schlafen. Und der Arzt sagt, ja gut, gibt es eine Schlaftablette. Wird man zwar von abhängig, aber das ist ja nicht so entscheidend. Einmal eine Tablette und gut ist. Oder man kommt zum Arzt und sagt, ich habe Panikattacken. Und der sagt, gut, ja, wenn die Panik so ankommt, dann einfach ein paar Beruhigungstropfen nehmen oder ein Medikament nehmen, wie Tavor oder ähnliches, und dann wird das schon werden. Und ihr seht, das funktioniert natürlich nicht. Ja, man kann ein bisschen Symptombehandlung machen. Man kann natürlich das Schlafen ein bisschen verbessern. Man kann damit anfangen, aufzuhören, direkt vorm Schlafen gehen, Bildschirmzeit zu nutzen. Man kann Schlafhygiene betreiben etc. pp. Aber so richtig lösen wird es das Problem nicht. Warum? Weil hier das Problem liegt. Das Problem liegt in unserer Gedankenwelt, nicht in unserer Gefühlswelt. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Das Problem von Gefühlen ist, dass sie ein Ergebnis unseres Denkens sind. Das heißt, ich muss das Denken verändern, um meine Gefühle zu verändern. Und diesen Weg zu gehen, der ist extrem aufwendig und deswegen ist es für den Arzt meistens im kurzen Kontakt leichter, einmal schnell ein paar Symptome zu behandeln. Der Patient neigt meistens dazu, Angstsituationen zu vermeiden. Die Angst bezieht sich häufig darauf, dass ich mit vielen Menschen in Kontakt trete. Das heißt, zum Beispiel einkaufen wird ein Problem. Dann geht man einkaufen zu Zeiten, wo nicht so viel los ist im Geschäft. Ein sehr häufiges Phänomen. Man zieht sich immer mehr zurück in seine Wohnung, geht nicht mehr viel raus, weil draußen eben ja viel passieren kann und die Sorge dadurch immer größer wird. Eine weitere vermeintliche Therapie besteht darin, sich abzulenken. Zum Beispiel durch Psychopharmaka, durch Fernsehen oder eben Netflix oder andere Bildschirmmomente oder eben auch Drogen wie Alkohol und Cannabis, weil das eben zwei Drogen sind, die wunderbar beruhigen, zumindest im ersten Moment. Von der Psychose bei Cannabis denkt man da natürlich noch nicht dran. Das sind Symptombehandlungen, die natürlich nach hinten losgehen, denn dadurch behandeln wir nicht das Problem. Aus biblischer Sicht gibt es einen sehr, sehr guten Weg, diese Angststörung, die teilweise sehr stark ausgeprägt sein kann, die das gesamte Leben bestimmen kann, zu lösen. Aber es gibt es natürlich auch in nicht so krasser Weise, dass hin und wieder mal Panikattacken beispielsweise nur auftreten oder dass mein Leben eben bestimmt ist von der inneren Unruhe und ich mich eigentlich schon daran gewöhnt habe, dass ich innerlich immer so ein bisschen dieses unruhige Gefühl in mir habe. Die Behandlung aus biblischer Sicht besteht darin, die Ursache zu behandeln, nämlich die Sorgen. Spurgeon litt seinerseits häufig unter Depressionen und Angst und hat dazu sehr viel gesagt. Er sagte einmal zu dem Thema, wir sind solche verrückten Kreaturen, dass wir mehr Angst vor möglichen Situationen haben, die niemals eintreffen, als vor denjenigen, die wirklich eintreffen. Und er sagt dann, dass Gott uns versprochen hat, durch alle Situationen hindurchzubringen, die wirklich passieren würden, aber er hat uns nicht versprochen, uns durch alle uns nur erdenklichen Situationen hindurchzubringen. Diese Gedanken, diese sorgenvollen Gedanken, die so häufig in unserem Gehirn durchgespielt werden, die müssen gestoppt werden. Und das geschieht nicht von heute auf morgen. Das geschieht nicht dadurch, dass ich euch heute erkläre, ihr drei Verse auswendig lernt und dann ist die Angst gestoppt. Es ist meistens ein sehr langer Prozess, aber ein lohnenswerter. Denn Gott hat uns zugesagt, uns mit seiner Gnade zu umgeben und bei uns zu sein. Er hat uns zugesagt, uns nicht vor allen möglich vorstellbaren Szenarien zu bewahren, sondern uns jeden Tag die Kraft zu geben, diesen Tag zu meistern. Gott möchte dein Herz verändern. Und Angst kann dadurch letztlich behandelt werden, dass ich beginne, von mir selbst, von meiner Sorgenwelt wegzuschauen auf Gott. Dass ich wirklich beginne, nicht nur zu sagen, ich vertraue Gott, sondern es mit einer Überzeugung zu tun, mich wirklich Gott anzuvertrauen. Wenn der nächste sorgenvolle Gedanke kommt, zu sagen, ich nehme diesen Gedanken gefangen, ich mache Gedankenstopp und bringe diesen Gedanken zu Gott. Wie kann man der Laura helfen, von der ich am Anfang erzählt habe? Wie kann man der Lucy helfen? Ein sehr empfehlenswertes Buch, ihr habt es auch unten auf eurem Handout. Wie kann man ihr helfen? Man kann ihr dadurch helfen, dass man die Grundlagen des Evangeliums Portion für Portion ihr weitergibt. Gott liebt dich, Gott sorgt für dich. Werfe deine Sorgen auf ihn. Das heißt, ich muss mir ganz konkret in der jeweiligen Situation mit der Person zusammen überlegen, in welchen Situationen tritt denn die Sorge besonders stark auf? Welche Art von Sorgen hast du? Warum bietet Gott eine Antwort genau auf diese Sorgen? Es ist kein pauschales, ich lerne mal drei Verse auswendig, sondern es ist ein intensives Gespräch, eine intensive Seelsorge, die häufig nötig ist, um da herauszufinden. Aber wie ganz, ganz viele Beispiele zeigen, finden Menschen heraus, die unter dieser Angst leiden. Wenn du selbst unter Angst und Panik leidest, benötigst du Hilfe durch einen Seelsorger, der dann Schritt für Schritt die göttlichen Wahrheiten in dein Leben hineinspricht, der dir hilft, Tag für Tag Gottes Zusagen in Anspruch zu nehmen. Und hier eine sehr schöne Verheißung aus Psalm 25, Vers 17. Da heißt es, die Ängste meines Herzens sind schwer geworden, o führe mich heraus aus meinen Nöten. Und der Psalmist sagt hiermit, die Ängste meines Herzens sind schwer geworden, da heißt es wörtlich, mein Herz ist verengt. Und da denkt denkt man zum einen natürlich an die Koronargefäße, die sich verengen beim Herzinfarkt, aber noch viel mehr, und darauf zielt er hier ab, jemand, der Angst empfindet, hat häufig das Gefühl, dass seine Brust sich zuschnürt. Und genau das ist hier gemeint. Dieses verengte Gefühl in der Brust, dieses Gefühl, ich kriege keine Luft, ich weiß nicht mehr weiter. Und es ist ein Trost für uns, dass wir nicht die Ersten sind, die so etwas erleben und empfinden. Nein, der Psalmist in Psalm 25, Vers 17 schreibt dir die Stelle auf, der sagt, ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl, dass sich alles in mir zusammenzieht und dass ich nur vor Angst dastehe und nicht weiter weiß. Und dann wendet er seinen Blick zu Gott. Und das ist kein Automatismus. Es muss eingelernt sein. Genauso wie diese Gedanken, die entstanden sind durch Sorgen, immer und immer wieder gedacht sind und dadurch breitgetreten sind in unserem Gehirn, genauso müssen sie durchbrochen werden durch Gedanken, die immer und immer wieder gedacht werden über unseren Gott, der uns so viele Zusagen gemacht hat. Ich komme auf die letzten zwei Punkte. Gefühle haben wir gesehen in der Postmoderne, bewerten, was richtig und was falsch ist. Dagegen hält die Bibel, Gefühle haben für sich keine normative Funktion. Das heißt, sie schreiben nicht vor, was falsch und was richtig ist. Nein, im Gegenteil. Gefühle sollten ihrerseits von der Bibel her bewertet werden. Aussagen wie, das hat mich einfach nicht mehr glücklich gemacht oder das tut mir nicht mehr gut, deshalb, sind aus biblischer Sicht keine Argumente, sondern Nonsens. Es geht nicht darum, wie ich mich in einem bestimmten Moment fühle, sondern darum, wie Gott über eine bestimmte Sache denkt und wie ich ihn ehren kann. Wer von seinen Gefühlen her denkt und entscheidet, ist ohne Orientierung und ohne Halt. Was ist, wenn die Gefühle morgen anders sind? Soll ich dann alle Entscheidungen wieder über Bord werfen und den nächsten Gefühlen anpassen? Nein, die Bibel gibt uns Kriterien an die Hand, anhand derer wir kluge, zielgerichtete und richtige Entscheidungen treffen können. Und das bedeutet eben auch, dass Gott die Gebote vorgibt zu dem, was richtig und was falsch ist. Bei der Abtreibung wird meist von der Befindlichkeit der Schwangeren her argumentiert. Sie fühlt sich nicht gut, hat Zukunftsängste oder so. Aber die Bibel gibt hier eine eindeutige Antwort darauf. In dem Fall geht es einfach nicht darum, wie es der Schwangeren geht in dem Moment, sondern ich werde alles tun, alles in meiner Macht Mögliche tun, um sie darin zu unterstützen, dieses Baby zur Welt zu bringen, dieses wunderbare Geschöpf, was Gott in sie hineingelegt hat. Wie ich mit meinem Nächsten umgehe, mache ich nicht von meiner jeweiligen Befindlichkeit abhängig, sondern davon, was Gott von mir erwartet. In meinem Umgang beispielsweise mit den Geschwistern in der Gemeinde oder aber auch mit meinen Arbeitskollegen, Schulkameraden, Kommilitonen und Bekannten. Gefühle ersetzen häufig die biblische Lehre, haben wir gesehen. Aber die Bibel macht deutlich, dass Gefühle sehr wechselhaft sein können, die biblische Lehre dagegen ewig ist und absolut verlässlich. Was ist eine gute Gemeinde? Wie kann ich zur Ehre Gottes leben? Wie kann ich Mission umsetzen? Auf diese Fragen antwortet nicht mein Gefühl, sondern die Bibel. Gott gibt eindeutige Antworten, die ich sowohl in meinem Hoch- als auch in meinen Tiefphasen mit Gottes Hilfe umsetzen kann. Und hier schließt sich der Kreis zum ersten Punkt. Was ist mein Lebensmittelpunkt? Worum kreise ich mich? Ist es mein Gefühl oder ist es das tiefe Verlangen danach, Gott zu verherrlichen? Und das ist auch eine der Antworten auf die Frage danach, wie ich richtig mit meinen Gefühlen umgehen soll. Zum einen durch das Gebet, das sehen wir bei den Psalmschreibern, die ihre Gefühle Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Und zum anderen dadurch, dass ich mich nicht mit mir selber beschäftige, mit meiner eigenen Befindlichkeit, sondern mich mit Gott auseinandersetze. Mich da frage, wie ist Gott? Was hat er für Eigenschaften? Wenn Gott wirklich allmächtig ist, wenn er wirklich alles in der Hand hat, wenn er derjenige ist, der die Zukunft lenkt, dann kann ich mich auf ihn verlassen. Aber das sind keine theologischen Abhandlungen, die ich einmal verstanden habe und dann ad acta lege, sondern das sind Gedanken, die immer und immer wieder gedacht werden wollen, an denen ich mich erfreuen darf und die dann zu einer großen Freude in meinem Leben führen können. Ich schließe noch mit einzelnen Buchempfehlungen zu den einzelnen Themen. Zu der Frage, wie soll ich Entscheidungen treffen, ein ganz klasse Buch, Leg einfach los, von Kevin DeYoung. Dann zu den auch Themen rund um Angststörung etc., das Buch von Roland Antholzer, Lehrbuch biblische Seelsorge. Dann kommt von Fitzpatrick eine Neuauflage jetzt bald im Juli heraus über Angststörung, dann eben auch geschrieben mit der Zielrichtung an Frauen. Dann das schmale Büchlein von der M-Mall Panikattacken. Und zu guter Letzt für diejenigen, die etwas mehr in die Tiefe gehen wollen, von Heath Lambert, Lehrbuch biblische Seelsorge. Ich würde jetzt zum Abschluss noch miteinander beten und können dann gerne auch nochmal Fragen zulassen, oder? Ja. Unser Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns Antworten gibst auf die großen Fragen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass die komplexe Welt, in der wir leben, die Gefühle, die Störungen, die damit einhergehen, dass sie nicht so viel mit dir zu tun haben. Doch bei der genaueren Analyse sehen wir, dass du echte Antworten gibst, tiefergehende Antworten, als die Medizin und die Psychiatrie es jemals könnte. Wir danken dir, dass du uns Gefühle geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir sie ausdrücken dürfen in dem Rahmen, in den du uns steckst. Und du siehst dort, wo die Not entsteht, wenn Gefühle uns gefangen nehmen. Sorgen und Angst uns, ja, bestimmen im Alltag. Mach uns frei davon. Du siehst diejenigen, die Grimm haben, die Zorn haben, die nicht vergeben können. Steh du ihnen bei, schenk du ihnen die befreiende Sprengkraft des Evangeliums. Und wir danken dir für deine ewige Botschaft, die immer Bestand hat. Mach doch, dass wir noch viel mehr uns damit auseinandersetzen, dass wir darin forschen und dass wir verändert werden, sodass du an uns gefallen hast. Amen.